Hallo und herzlich willkommen zu unseren Klimaschritten Nummer 2. Bevor der Krieg in der Ukraine startete, haben wir mit Stefan Möller von der GLS Bank in Bochum uns zum Thema Klima und Verzicht anlässlich des Klimafastens unterhalten. Los geht's!
Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Eils.
Hallo Stefan.
Hallo Jörg.
Aktuell läuft die Aktion Klimafasten. Mhm. Machst du mit?
Tatsächlich habe ich mich noch gar nicht so konkret mit beschäftigt, weil grundsätzlich wir zu Hause schon auch eigentlich das ganze Jahr über darauf achten, wie können wir zugunsten des Klimas sparen, wie können wir unser Konsumverhalten anpassen, was können wir Klimafreundliches tun. Also insofern habe ich das für mich gar nicht so auf dem Schirm, jetzt nochmal ganz konkret mich mit dieser Maßnahme zu befassen oder Klima zu fasten.
Also bist du sonst schon gut aufgestellt?
Na, wir versuchen es. Tatsächlich merke ich auch, wenn ich meinen CO2-Fußabdruck ermittle, dass da noch durchaus Potenziale sind. Ja, das muss man schon sagen.
Ja, ich habe extra für diesen Tag heute meinen Fußabdruck genommen.
Ja.
Mein CO2-Fußabdruck. Es war nicht so berauschend. Ich war, glaube ich, bei 8,3 Tonnen, also für letztes Jahr. Wie ist deiner?
Ich habe das in diesen Weltverbräuchen, ne, kann ich dir das sagen. Also das heißt, ich bin irgendwo zwischen 1,5 und 2 Erden bräuchte ich, um um ordentlich durch das Leben zu kommen. Das ist je nachdem, welche Untersuchung man anstellt. Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, das im Internet mal abzufragen. Und ich glaube, je detaillierter das ist, desto genauer natürlich, aber deshalb gibt es da auch große Schwankungen. Also manchmal wird man gefragt, ob ich ein Elektroauto fahre oder nicht. Das hat schon einen großen Einfluss gehabt, habe ich festgestellt.
Ja, klar.
Insofern.
Also mein Haupttreiber war die Ernährung.
Ja.
Ich glaube, es waren 31%.
Okay.
Wo hast du die größten Defizite?
Die größten Defizite habe ich tatsächlich weiterhin noch in der Mobilität und in dem im Wohnen. Also bei Ernährung habe ich festgestellt, dadurch, dass ich vegetarisch lebe, ist das schon ganz gut. Ich bin kein Veganer, habe also da auch noch ein bisschen Potenzial. Aber ich glaube, das Erste, wo wir ansetzen könnten, wäre nochmal eine ordentliche Dämmung am Haus, vielleicht eine andere Art von Energieversorgung.
Ja.
Das sind gerade die größten Stellschrauben, die wir derzeit haben.
Worauf könntest du eher verzichten? Auf einen schönen Urlaub? Ja, die Currywurst erledigt sich ja jetzt in dem Sinne, weil du ja vegetarisch dich ernährst. Machst du Urlaub auf den Malediven oder Fernreisen oder so?
Das haben wir schon längst aufgegeben. Das ist tatsächlich auch immer eine der Fragen, ne, bei der Ermittlung des CO2-Fußabdrucks. Also ich kann mich gar nicht erinnern, weil ich das letzte Mal geflogen bin. Also das war tatsächlich noch, das ist mindestens 10 Jahre her.
Ich bin noch nie geflogen.
Nein?
Nein.
Ach, krass.
Geil, oder?
Ja, das ist cool.
Ja, der Fußabdruck ist gut.
Der ist ein bisschen gut, ne?
Ich muss nur auf die Currywurst verzichten.
Ja, also wenn du mich fragst, worauf könnte ich am ehesten verzichten? Also ich finde, Urlaub ist ein Punkt, mit der Familie mal ein bisschen Auszeit zu nehmen. Das ist tatsächlich ein Stück Luxus, den wir uns gönnen, wenn wir auch mit dem Auto verreisen. Ne? Also wäre das was, wo wir uns noch verbessern könnten, also die Kilometer, zurückgelegten Kilometer mit dem Pkw zu reduzieren. Aber das wird mir tatsächlich schwerfallen.
Ja.
Vielleicht eher noch dann im Hinblick auf die Ernährung noch vollständig auf tierische Produkte zu verzichten. Ich glaube, das könnte ein logischer nächster Schritt sein.
Hm. Wenn man den Klimaschutz jetzt wirklich ernst nimmt, müsste man da eigentlich auf fast alles verzichten, oder? Kann der Mensch überhaupt klimaneutral leben?
Das ist eine schwere Frage. Das ist, glaube ich, zumindest nicht für jeden möglich. Ne? Ich meine, feststellen lässt sich schon, dass das Konsumverhalten einfach einen großen Einfluss hat. Ja?
Ja.
Ein Kumpel von mir sagt immer, der größte Weg, CO2 einzusparen, ist Armut. Ne? Also weil die Menschen, die verhältnismäßig arm sind oder gerade auch im globalen Süden, ja, einen ganz anderen CO2-Fußabdruck haben als wir, weil die ganz anders konsumieren beziehungsweise gar nicht die Möglichkeit haben. Ne? Also die stellt sich nicht die Frage, esse ich eine Currywurst oder verzichte ich auf den Urlaub. Ne?
Mhm. Was meinst du, warum tun die Leute sich hier in den reicheren Ländern schwer damit zu verzichten? Auf die Fernreise, auf die Currywurst?
Ja, zum einen, weil es, glaube ich, gewohnt und erlebt ist. Also alles ist ja mit einer möglichen oder einem nötigen Verzicht zu versehen. Und da muss man ja was abgeben. Und das ist in vielen Köpfen, glaube ich, so, dass sie denken, das habe ich mir doch jetzt verdient, das habe ich mir erarbeitet, das muss ich mir doch gönnen.
Ja.
Und dieser Rückschritt, dieser vermeintliche Rückschritt zu mehr Klimaneutralität ist halt immer in vielen Bereichen oder vielen Gedanken vielleicht mit einer Art Rückschritt und Verzicht verbunden. Und es ist nicht das Bewusstsein da, dass das ja eigentlich was Positives bewirkt. Und ich glaube, es kommt hinzu, dass wir die Ursachen des Klimawandels hier noch gar nicht so deutlich spüren. Das nimmt langsam zu, leider. Ja. Wir erleben das mit den Überflutungen im letzten Jahr. Mhm.
Aber das Druck ist nicht hoch genug. Wenn die Leute jetzt noch mehr, ich sag mal, Katastrophen erleben müssen hier, dann fängt es an, bei den Leuten im Kopf zu tickern?
Ich könnte mir vorstellen, dass der Leidensdruck, wenn der steigt, dass dann auch das Bewusstsein größer wird, leider, ja.
Wie kann man denn, ich sag mal, mit Verzicht auch Spaß am Leben haben?
Ich glaube, dass...
Fehlt dir irgendwas im Leben?
Nein, ich brauche kein Porsche, ich brauche zu Weihnachten keine Erdbeeren oder sowas. Ne? Das ist ja alles Quatsch. Glücklich sein kommt ja eher daraus, dass man sich mit anderen Menschen umgibt, dass man in der Gemeinschaft lebt, dass man irgendwie zufrieden ist mit dem, was man tut, dass man in seinem Leben Sinn sieht. Und Verzicht im Konsum nicht dazu führt, dass das weniger wird, sondern vielleicht, dass es sogar noch mehr das Bewusstsein steigert, irgendwie im Zusammenleben mit anderen Menschen seine Zufriedenheit zu finden und nicht darin, sich irgendwelche unnötigen Luxusgüter zu kaufen.
Ja, einer Studie zufolge würden es 39% der Europäer am schwersten fallen, auf das Auto zu verzichten. Wie abhängig bist du vom Auto?
Ja, leider, also ich glaube, ich rede mir mehr ein, abhängig zu sein, als ich es bin.
Ja, du bist gerade mit dem Fahrrad gekommen.
Ich bin jetzt gerade mit dem Fahrrad gekommen, genau, weil das ist jetzt irgendwie 10 Minuten von hier aus. Wenn ich ins Büro fahre, bin ich eine ganze Zeit lang gependelt, also mit dem ÖPNV. Seit einem halben Jahr habe ich jetzt ein Elektroauto.
Privat?
Ja, genau. Womit dem ich dann jetzt ins Büro fahre, wenn ich den fahre, was sich ja auch geändert hat in der aktuellen Situation, bin ich vielleicht im Schnitt 1-2 Mal die Woche im Büro. Das ist so ein bisschen eine gefühlte Abhängigkeit. Auch da wieder das Thema Bequemlichkeit, schnell mal hin, schnell mal zurück.
Oh, ich glaube, wir müssen an der Seite, da kommt nämlich ein Auto.
Ein Auto.
Ja, entschuldige.
Ja, und so, also ich glaube, dass das vielen auch dieses Thema Bequemlichkeit wieder ist, auch beim Auto, dass man da so eine gefühlte Abhängigkeit hat. Ja. Und gleichzeitig gibt es, glaube ich, noch Potenzial, die Mobilitätskonzepte oder die Mobilitätsangebote irgendwie auszuweiten. Ne?
Wie oft benutzt du öffentliche Verkehrsmittel?
Ach genau, ein Punkt, wo man CO2-Abdruck auch noch verbessern könnte. Viel zu selten, ja. Vorher hatte ich halt ein Ticket 2000, so ein ÖPNV-Ticket. Damit bin ich viel rumgefahren. Seitdem ich die kleine Elektrokiste habe, habe ich das abgegeben und fahre. Na, größere Dienstreisen mache ich mit dem Zug. Aber sonst hier in der Umgebung mache ich dann doch schon eher was mit dem Fahrrad. Wir haben das Glück, dass wir relativ stadtnah wohnen, also zum Einkaufen oder zum Ausgehen abends können wir gut mit dem Fahrrad fahren. Ja, sodass ich eigentlich ÖPNV maximal dienstlich benutze und das kommt dann vielleicht 1-2 Mal im Monat vor.
Ja, ich habe bei quarks.de gelesen, dass wir unsere CO2-Bilanz mit dem Verzicht nur verbessern, aber nicht auf Null stellen können. Selbst bei veganer Ernährung verbrauchst du trotzdem 1,2 Tonnen CO2 pro Jahr. Mhm. Warum ist es trotzdem wichtig, seinen Fußabdruck zu minimieren, zu senken?
Na, weil es ganz klar, wir sonst auf einem ganz deutlichen Weg sind, das 1,5-Grad-Ziel zu verpassen oder deutlich zu überschreiten. Ne?
Ja.
Und die Konsequenzen daraus sind, glaube ich, klar. Ne? Der globale Süden wird immer mehr Katastrophen erleben. Auch wir werden immer mehr Umwelt- und Wetterextreme erleben. Und ich glaube, dass das gesellschaftlich immer weiter zu Verwerfungen führen wird. Ne? Dass es mehr Fluchtbewegungen gibt, mehr Menschen irgendwie ein sicheres Zuhause suchen, eine sichere Lebensgrundlage. Und dass das gesellschaftlich, also sowohl für uns in Deutschland, sage ich mal, oder in Europa, herausfordernd wird und gesamtgesellschaftlich, also global gesehen, die Herausforderungen einfach weiter steigen werden. Und
ja. Meinst du, das birgt auch sozialen Brennstoff?
Unbedingt, ja. Genau das, was ich sagte. Ne? Wenn Landstriche verschwinden oder unbewohnbar werden, müssen die Menschen halt woanders hin, werden sich was anderes suchen. Es wird, glaube ich, noch ein krasseres Gefälle zwischen Arm und Reich geben.
Ja.
Die Reichen, die sich das leisten können, sich irgendwie zu verschanzen, hinter Mauern, hinter Grenzen.
Ja.
Und die Menschen, die davor stehen und Schutz suchen und eine Heimat suchen oder eine Unterkunft, eine Perspektive.
Was entgegnest du Menschen, die sagen, es ist doch egal, ob du deine Zähne mit der elektrischen Zahnbürste oder mit der Bambusbürste halt schrubbst?
Ja, da würde ich erstmal fragen, womit die Elektrozahnbürste gespeist wird. Ne? Vielleicht fängt es da erstmal an. Ne?
Ah, okay, du meinst also, wenn es von deinem Solardach kommt, dann ist es in Ordnung.
Dann ist es vielleicht schon mal weniger schädlich, als wenn die aus einem Kohlekraftwerk kommt. Ne? Wobei die natürlich verhältnismäßig wenig bis kaum Strom verbraucht.
Ja. Nein, aber allgemein.
Aber also so was, im Allgemeinen, also sich ein Bewusstsein, also klar, da kannst du mit Scheuklappen durch die Welt laufen und sagen, mir ist alles egal. Ich meine, ich bin jetzt 45, wenn ich Glück habe, habe ich nochmal 45 Jahre vor mir und das kriegen wir auch noch irgendwie rum. Ne? Aber wir haben 3 Kinder und für die würde ich schon gerne auch mich irgendwie einsetzen, dass die eine Perspektive haben. Ne? Das ist ja auch irgendwie das grundsätzliche Verständnis von Nachhaltigkeit, nur so viel Ressourcen zu verbrauchen, wie auf natürlichem Wege irgendwie sich regenerieren und nachwachsen können. Da kommt dieser Nachhaltigkeitsgedanke ja her.
Ja.
Und da erlebe ich ja, dass wir da total weit von entfernt sind. Und wenn es mir irgendwie wichtig ist, was zu hinterlassen und für meine Kinder, für deren Kinder und so weiter irgendwie eine gesunde Lebensgrundlage zu schaffen, dann kann es mir nicht egal sein, ob ich Atomstrom, ob ich Kohlestrom nutze oder ob ich versuche, Ökostrom erstmal einzukaufen und wenn ich die Möglichkeiten habe, vielleicht selber sogar eine Photovoltaikanlage zu installieren auf meinem Dach oder andere Dinge in Richtung der Nachhaltigkeit zu nutzen und zu leben.
Ja, also du machst es auch für deine Kinder?
Ja, ich mache es für meine Kinder. Ich mache es auch, weil ich irgendwie für mich selber auch meine Verantwortung auf dieser Welt wahrnehmen möchte. Mhm. Ich kann, also wenn mir alles egal ist, dann ist mir auch egal, wie die Menschen, wie meine Nachbarn leben, wie die Menschen in unseren Nachbarländern leben oder in den Nachbarkontinenten. Das kannst du ja immer so größer ziehen.
Ja, ja,
wenn mir das alles egal ist, dann brauche ich da nicht drauf zu achten. Aber ich habe schon auch irgendwie das Gefühl für mich selber, auch in der Situation, in der ich lebe. Ich bin hier in Deutschland geboren worden, zufällig. Hat sich mein Bewusstsein hier materialisiert.
Das war dein Glück.
Das war mein Glück, dass ich halt nicht irgendwie in einem Entwicklungsland lebe, wo ich irgendwie Sorge haben muss, dass ich morgen was zu essen kriege, dass ich eine Arbeit kriege, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Und damit kommt ja auch eine gewisse Verantwortung aus meiner Sicht daher. Und deswegen darf das eigentlich nicht egal sein, wie wir leben.
Stefan, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, wo wir heute Morgen sind oder heute mittags. Ist ja schon 1 Uhr.
Ja.
Sag doch mal, wo sind wir gerade?
Ach, wir sind im Stadtgarten von Recklinghausen, meiner Heimatstadt.
Ja.
Am schönen Ruhrfestspielhaus, wo viele kulturelle Veranstaltungen stattfinden würden normalerweise.
1000 Schritte.
Du hast vorhin schon das Thema angesprochen, Konsum. Unsere ganze Gesellschaft ist ja gnadenlos auf Konsum aufgebaut. Wenn wir konsequent verzichten, hat das zwangsläufig auch Auswirkungen auf die Wirtschaft. Man sieht das ja jetzt auch in dieser Pandemiezeit halt, ne, dass manche Branchen ja komplett wegbrechen und Tourismusbranche, du hast gerade gesagt Kultur. Ne? Wie können wir Verzicht und Wirtschaft unter den Hut bringen? Du selbst arbeitest bei der GLS Bank in Bochum.
Ich arbeite bei der GLS Bank in Bochum und da erlebe ich gar keinen Verzicht in Bezug auf die Art und Weise, wie wir wirtschaften, beziehungsweise wie unsere Kunden und Kundinnen wirtschaften und wirken, sondern wir kanalisieren einfach das Geld dahin, wo es gebraucht wird. Ne? Also in die Sektoren, in die Branchen, die zukunftsweisend sind.
Ja.
Zum Beispiel Anlagen für die Erzeugung erneuerbarer Energien oder auch Produzenten von nachhaltigen Lebensmitteln, von nachhaltiger Kleidung, von neuen Mobilitätslösungen. All das muss eigentlich ein neuer Wirtschaftszweig sein oder es ist ja schon ein Wirtschaftszweig, aber all das müssen Sektoren sein, wo die Gelder hingehen. Und dann ist auch Wirtschaft schließt sich dann nicht aus, sondern es muss halt nur etwas anders gedacht werden.
Ja, das heißt also, wir müssen gar nicht verzichten, sondern wir müssen uns nur verändern.
Ja, das heißt, wir müssen beides, glaube ich, ne?
Ja, aber wir müssen uns verändern, also wir brauchen Innovation.
Wir brauchen Innovation. Also wir haben ein ganz schönes Bild. Früher haben wir Sozialvermögen und Naturvermögen genutzt, um daraus Geld zu machen, ne, im weitesten Sinne. Also meinetwegen Bodenschätze aus der Erde gegraben oder ähnliches. Und mittlerweile muss es, glaube ich, die Aufgabe von Banken sein, das genau andersherum zu machen. Ne? Wir haben wahnsinnig viel Geld im Markt. Vielleicht nicht unbedingt jeder im Portemonnaie, sondern bestimmt nicht jeder im Portemonnaie. Aber das Geld ist wahnsinnig viel Geld da. Und das muss halt wieder genutzt werden, um das jetzt wieder umzudrehen, also aus dem Geldvermögen, Naturvermögen und Sozialvermögen wieder zu schaffen.
Ja, einer, der wirklich viel Geld hat, ist Elon Musk.
Ja.
Das ist ja auch derjenige, der das E-Auto so ein bisschen nach vorne geschoben hat. Glaubst du, das ist auch ein Vorbild für die Wirtschaft? Ich meine, er hat ja wirklich werbetechnisch einen richtig geilen Schritt gemacht, ne? So richtig geilen Move gemacht, indem er eigentlich, was ja jeder wahrscheinlich anders denken würde, er hat ja zuerst ein Produkt entwickelt, das nur für die Reichen bestimmt war.
Ja.
Das konnten sich ja nur Reiche erlauben. Der hat ja praktisch, ich sag mal, so ein Porsche der E-Autos erfunden halt.
So ist es, ja.
Ne? Und darüber hinaus hat er die Leute angefüttert und jetzt den Markt erweitert halt, ne? Mhm. Wie findest du das?
Ja, das ist, also grundsätzlich glaube ich, ist es einfacher, Innovationen in den Sektoren oder zu befördern, wo Geld vorhanden ist. Ne? Gleichzeitig.
Das hat er gemacht.
Genau, das hat er gemacht. Ne? Gleichzeitig ist es immer noch die Frage, also nicht jeder kann sich einen Tesla leisten. Ne? Ist vielleicht auch nicht nötig.
Es gibt ja mittlerweile auch VW.
Ja, oder grundsätzlich ein Elektroauto vielleicht so. Ne? Also, ja. Wenn wir davon sprechen, müssen wir auch an die Menschen denken, für die ein Auto überhaupt nicht in Frage kommt aus finanziellen Gründen. Ja. Ne? Das ist vielleicht auch nochmal so. Und sonst, Entwicklung muss da stattfinden, wo man es sich leisten kann. Vorreiterrolle einnehmen und gleichzeitig ist das Ganze, was Elon Musk vielleicht darüber hinaus noch tätigt, nicht unkritisch zu bewerten, glaube ich. Ne? Also da sind ja schon durchaus andere Dinge. Also muss der ins Weltall fliegen? Wie geht der mit seinen Mitarbeitenden um in den einzelnen Factories? Da gibt es ja dann durchaus noch Potenzial, das zu verbessern. Ne?
Ja. Hat dich überrascht, dass die Autoindustrie auf einmal jetzt alle wirklich den großen Schwenk auf die E-Autos machen? Das kam ja jetzt doch relativ abrupt.
Das ging schnell auf einmal. Mhm. Ja, ich glaube, dass da kommen wir dann auch wieder zum Konsum. Ich glaube, dass da auch einfach eine Nachfrage bedient wird. Ne? Und dann auch wieder in den Bereichen, wo viel Geld verdient wird. Ja, also, ja. Das nachhaltigste Auto ist, glaube ich, das, was ich schon habe. Ganz unabhängig, ne? Ob es ein Benziner hat oder ein Elektroauto. Und sich was Neues leisten zu können und kaufen zu können, das...
Also du meinst, bevor man das jetzt verschrottet und sich ein neues kauft?
Ja, genau. Ne? Also das hat irgendwer mal gesagt, das fand ich ganz schön. Also den nachhaltigsten Schuh, das ist der, den ich schon trage. Und so ist es, glaube ich, beim Auto halt auch. Ja. Da wird jetzt halt ein Markt bedient, der neu entsteht. Und da wird dann halt die Produktionskapazität hingelenkt. Ne? Es kam tatsächlich überraschend auf einmal schnell, so wie du es beschrieben hast. Ne? Ja. Das war dann doch eine große Welle, die jetzt auch sich weiter noch aufbaut.
Wenn man da jetzt ein bisschen ketzerisch ist, ne, muss man halt sagen, entwickeln wir uns ja eigentlich zurück. Denn das E-Auto gibt es ja eigentlich, oder ist ja schon 1890 entwickelt worden im Grunde genommen. Das hatte seinerzeit dann auch wirklich einen Boom bis zum Jahr 1911, glaube ich. Und dann kam der Verbrenner.
Ja, ja, damals gab es, glaube ich, doch nicht die Frage nach einer Umweltverträglichkeit, sondern da ging es dann um, ich glaube, das ist ein ähnliches Thema wie heute, Reichweiten. Ne?
Abgelöst wurde das E-Auto damals, weil dadurch, dass dann halt auch, ich sag mal, diese Zündung entstanden ist, ne? Ja. Und die Leute nicht mehr kurbeln mussten.
Ah, okay. Aha.
Dadurch ist dann halt der Verbrenner dann wirklich auf den Markt gekommen.
Ja, und das ist es. Ne? Also was die Leute, wo die Nachfrage entsteht, die wird dann, glaube ich, schnell bedient.
Ne? Ja. Glaubst du, dass das E-Auto wirklich der Heilsbringer ist?
Nein. Im Hinblick auf den CO2-Ausstoß aktuell schon. Gerade wenn man dann irgendwie prüft, wie man sein Auto lädt, wo der Strom herkommt, ist das vielleicht eher so eine Art Ergänzung oder Brückentechnologie.
Ja.
Weil wir müssen, glaube ich, insgesamt mehr zu Sharing-Konzepten. Ich meine, das Auto steht weiterhin 23 Stunden am Tag rum, ne? Oder füllt die Straße.
Und manchmal auch länger.
Ja, manchmal auch länger, genau. Also es kann nicht... kann nicht der Heilsbringer sein, ist aber jetzt ein Schritt in die richtige Richtung. Aber wir müssen, glaube ich, weiter an Mobilitätskonzepten arbeiten, die Sharing berücksichtigen, die den ÖPNV mehr einbinden und andere smarte Lösungen.
Ja. Solarcars fände ich, glaube ich, eine ganz gute Lösung. Ich habe ja damals die Jungs von der Ruhr-Uni kennengelernt.
Ja.
Die haben ja auch an diesen Wettbewerben teilgenommen in Australien mit dem Solarcar-Rennen und so etwas. Also da müsste man doch, glaube ich, auch viel mehr hin, dass man vielleicht das E-Auto mit Solardach irgendwie kombiniert oder so.
Ja, das Elektroauto kann ja dann auch, Ich meine, ob die Solarpaneele jetzt auf dem Auto sind oder auf dem Dach, ne, das ist, glaube ich, gar nicht so entscheidend. Aber das Auto noch smarter einzubinden, vielleicht auch als Batteriespeicher dann für den Abend, ne, wenn die Familie zusammenkommt, beim Abendessen Licht anmacht, ja. Könnte der Strom dann aus dem Auto kommen, ne, der dann irgendwie tagsüber über die PV-Anlage generiert wurde. Ja, also grundsätzlich die Stromerzeugung für das Elektroauto auch zu hinterfragen, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Bestandteil, ne, von einem allgemeinen Mobilitätskonzept, ja. Oder eine Überlegung, wo kommt mein Strom her, wie nutze ich den?
Einige träumen auch davon, dass wir demnächst halt mit dem Lufttaxi hier durch die Gegend schweben.
Ja.
Hältst du das für realistisch?
Ich weiß nicht, vielleicht sind meine Fähigkeiten, visionär zu denken, nicht ausreichend ausgeprägt. Ich finde das irgendwie, für mich fühlt sich das nach Quatsch an.
Ich glaube auch, dass dann der Stadtraum ja in der Luft ja irgendwie relativ schnell voll ist, wenn jeder in sein eigenes Flugtaxi steigt oder
ja.
So.
Ja, das ist dann...
Ist ja nur eine Verlagerung am Ende, ne?
Das ist dann der nächste Gag für diejenigen, die es sich leisten können, aber ich glaube auch nicht die Lösung von Fragen der Mobilität.
Ja, ein weiteres spannendes Element ist ja, was vielleicht die Fortbewegung der Zukunft ist, dieser Hyperloop.
Ja.
Sagt dir das was?
Ja, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen ausholen, bitte.
Das ist diese Kapsel.
Ja.
Da steigen die Leute praktisch in so eine Kapsel ein und werden durch so eine Röhre geschossen.
Ja, ne? Ja, so eine Rohrpost von früher, ne?
Ja, aber mit Menschen drin, ja, genau, dann halt. Ne? Ja. Und das gibt ja jetzt in Groningen wird es jetzt eine Teststrecke geben.
Aha.
2022, glaube ich. Und 2025 soll dann vielleicht sogar der erste Regelbetrieb stattfinden auf 3 Kilometer Strecke oder so. Mhm. Wäre das etwas?
Ich stelle mir das so vor, als wäre das...
Die gleiten aus dem Luftkissen,
ja, weißt du? Genau, aber ich kann ja auch im Bus steigen und der bringt mich dann von Station A nach Station B.
Ja, aber nicht in Schallgeschwindigkeit.
Der Hyperloop wird da sicherlich schneller sein.
In Schallgeschwindigkeit.
Ich weiß nicht, da habe ich jetzt gar keine konkrete Meinung zu. Das wäre interessant, mal auszuprobieren, ob das aber... Also wie kann ich mir das vorstellen? Dann sind halt diese Röhren neben der Straße, auf der Straße. Das ist
ja, vielleicht auch unterirdisch. Platz
oder unterirdisch.
Ja. Ja,
das ist ja dann das, was Elon Musk mit der Boring Company ja auch dann irgendwie versucht. Ne?
Ja. Abwarten.
Ja, ich denke ja. Das muss man mal irgendwie erleben oder prüfen.
Aber wir haben ja auch, ich sag mal, selber in Deutschland erlebt, was moderne Techniken widerfährt halt. Ne? Also ich habe damals von meinem Onkel so ein tolles Buch geschenkt bekommen. Also ich glaube, ich 12, 13, das war in den 70ern. Und da war ich ganz fasziniert. Da war der Transrapid drin.
Mhm.
Ja, und was aus dem geworden ist, wissen das wir ja alle im Grunde genommen. Halt.
2000 Schritte.
Die Chinesen und die Japaner fahren jetzt damit und wir haben dieses Projekt bei uns gar nicht weiterentwickelt.
Ja, ja.
Ist das nicht einfach traurig, dass wir in diesem Bereich ja, viel zu schnell aufgegeben haben und diese Technik für uns einfach nicht weiterentwickelt haben? Weil das wäre doch diese Magnetschwebebahn. Wäre doch halt eine Möglichkeit, halt, um CO2 klimafreundlich durch die Gegend zu rasen.
Genau, also das, das ist, glaube ich, auch viel eher eine Lösung. Ja? Mobilitätskonzepte nicht auf Individualreisende, egal ob die jetzt im Hyperloop sitzen oder im Auto oder im Flugtaxi, sondern Lösungen zu finden, wie wir platzsparend mehrere oder viele Menschen von A nach B transportieren können. Ja. Und die Entwicklung von sowas wie dem Transrapid ist dann vielleicht auch ein bisschen Ausdruck fehlendem politischen Willen oder politischen Versagens.
Stefan, ich möchte mit dir im letzten Part über Startups sprechen,
ja.
Die den Natur- und Klimaschutz als Ziel haben. Welche interessanten Projekte gibt es aktuell, die ihr auch unterstützt?
Also grundsätzlich arbeiten wir ja sowieso in der GLS Bank nur mit Unternehmen zusammen, die in irgendeiner Weise einen positiven Impact auf unsere Gesellschaft haben.
Ja.
Und da gibt es die unterschiedlichsten Entwicklungen. Ne? Also angefangen von, ich sag mal so was Klassisches, was vielleicht viele auch schon kennen, natürlich sind die Herstellung von Kleidung auf Naturtext oder aus Naturtextilien, die ressourcensparend einfach produziert werden, weil auf Wasser, auf Einsatz von Giftstoffen oder Ähnliches verzichtet wird. Da wird experimentiert mit anderen Stoffen statt Baumwolle, mit ja. Recycling von Plastikmüll zur Herstellung von künstlichen Fasern.
Oder Wild mit ihrem Holz-T-Shirt.
Oder Wild, genau, mit ihrem Holz-T-Shirt, die dann halt auch auf Baumwolle verzichten, aber durch, oder nicht nur aber, sondern gerade deshalb kürzere Transportwege haben, aus geschütztem Forst ihre Rohstoffe beziehen. Und das hat Auswirkungen, oder wenn wir das Thema, wo sind noch Innovationen zu finden, Kunden, die versuchen, Substitute zu entwickeln für einfach andere Stoffe, Papier nicht mehr aus Holz zu machen, sondern aus Gras, was überall quasi wächst und nicht aus Südamerika oder Afrika mit einem großen Containerschiff hier rübergebracht werden muss.
Ja.
Bis hin zu Innovation in der Unternehmensform an sich selber. Ne? Vielleicht hast du es mitbekommen, Purpose-Unternehmen, die sich halt selbst gehören, die nicht mehr verkäuflich sind, wo es dann nicht mehr darum geht, dass Unternehmen dazu da sind, Aktionären oder einer Eigentümergemeinschaft möglichst viel Gewinn zu geben, sondern dass das Unternehmen unverkäuflich ist, niemandem mehr außer sich selbst gehört und dadurch eine ganz andere Innovationskraft in sich selber hat, nämlich das Produkt oder das Angebot, was sie haben, immer zu verbessern und niemand mehr gegenüber Rechenschaft im Sinne von einer Dividende oder so weiter schuldig sind.
Wo auch dann keiner mehr reinreden kann und sagen, ey Freunde, das rentiert sich nicht, was ihr da macht.
Genau.
Na, sondern da wird dann halt selbst entschieden und gesagt, das ist aber unser Weg, wir wollen diesen klimaneutralen Weg gehen und davon lassen wir uns jetzt auch nicht abbringen. Wie erlebst du die Gründerszene im Augenblick? Ist da viel Bewegung
drin?
Ja,
da tut sich total viel. Also was ich so wahrnehme, gerade hier so im Ruhrgebiet, gibt es unterschiedliche Gründungswettbewerbe oder auch Räume, wo sich GründerInnen irgendwie treffen können, um miteinander zu arbeiten, Gedanken zu entwickeln. Und ich nehme wahr, dass kaum noch jemand dieses Klimathema oder Umweltschutz, Ressourcenschonung im weitesten Sinne nicht auf dem Schirm hat. Das ist für alle Gründer mittlerweile Bestandteil der Geschäftsidee. Ne?
Und also da, schon in der DNA des Unternehmens drin.
Ja. Und da sieht man einfach, dass sich da in der Generation der Studiumabsolventen oder Schulabgänger, also grundsätzlich in der Generation der Menschen, die sich jetzt nach ihrer Ausbildung in die Selbstständigkeit wagen, dass sich da total viel getan hat. Ne? Dass es gar nicht mehr darum geht, wie werde ich möglichst schnell reich, um viel Geld zu verdienen, wie werde ich möglichst schnell reich, um meinen Lebensstandard irgendwie zu verbessern, sondern wie können wir mit einer Idee gesellschaftlich irgendwas vorantreiben. Und das ist total ausgeprägt.
Ja. Wie bewertest du den Innovationsstandort Deutschland? Gibt es noch genug Forschergeist?
Ja, ich glaube, dass die politischen Hürden vielleicht noch mal etwas abgebaut werden können, aber ich nehme dem das total als ganz rummelig wahr. Ne? Da ist wirklich viel unterwegs und viel, viel in Bewegung.
Werden die Startups, die Entwickler ausreichend gefördert und unterstützt vom Staat, von den Banken?
Ja, das ist, ich glaube, dass das hat so zwei Seiten. Auf der einen Seite könnte man sagen, man kann eigentlich nie genug unterstützen, gerade wenn es darum geht, dass es um Innovationen geht, die im Hinblick auf Klimaschutz besonders wirkungsvoll sind.
Ja.
Auf der anderen Seite kann man sagen, ja gut, aber sie müssen auch beweisen, dass sie es von alleine schaffen, dass das Produkt es kann und dass es auch ohne fremde Hilfe wirtschaftlich ist.
Es muss marktauglich sein.
Es muss marktauglich sein. Und na, zwischen diesen beiden Polen bewegt sich auch irgendwie so meine Meinung. ich glaube, die Förderbanken könnten da sicherlich noch mehr tun, aber auch die haben ja einen öffentlichen Auftrag und müssen gleichzeitig aber auch dazu sehen, dass die Kredite, die sie herausgeben, rückzahlbar sind.
Ja. Wie viel investiert ihr jedes Jahr in solche Projekte?
Oh, das kann ich dir gar nicht genau sagen. Also wir haben ein Kreditwachstum von, ich glaube, letztes Jahr rund 1 Milliarde Euro, aber das natürlich nicht auf GründerInnen irgendwie beschränkt, sondern das ist schon ein deutlich kleinerer Teil, aber das kann ich gar nicht differenzieren.
Aber das ist für euch schon eine wichtige Basis halt, so Gründer und Startups und so.
Die sind für uns wichtig, klar, ja. Aber für unser Wachstum sind tatsächlich auch schon viele gestandene Unternehmen oder Wohnprojekte auch von Relevanz, ne, muss man schon sagen.
Ja. Wir sind eigentlich schon fast durch.
Aha.
Ich würde ganz gerne von dir zum Schluss auch nochmal wissen, wie hat dich die Nachricht, dass die EU jetzt die Atomkraft als klimaneutral einstufen möchte, erwischt?
Das hat mich total kalt erwischt. Also das hat mich wirklich aus allen Wolken fallen lassen. Nicht nur Atomstrom, sondern auch Strom aus Gas, ne, oder Gaserzeugung grundsätzlich als Green Asset zu deklarieren, ist eine Mogelpackung. Also das mag vielleicht kurzfristig gedacht irgendwie einen Effekt haben, aber wenn plötzlich durch irgendwelche Atomkatastrophen, wie wir sie in Fukushima erlebt haben, was ja auch eigentlich der Anstoß war, den Atomausstieg in Deutschland zu beschließen, ganze Landstriche
von einer CDU-Regierung.
Genau. und dann auf einmal ganze gesamte Landstriche unbewohnbar werden und die Natur, die Auswirkungen auf Umwelt, Natur und Mensch irgendwie so drastisch und so krass sind, das kann ich eigentlich, das kann ich nicht verstehen.
Das ist ja nicht nur das, ne? Sondern wir haben ja bis heute kein Endlager.
Das kommt hinzu, also ja, die Risiken, die da...
Wir schalten unsere Atomkraftwerke ab und keiner weiß, wo das Zeug am Ende gelagert wird.
Genau, also die Risiken, die da noch in den Endlagern schlummern, noch gar nicht berücksichtigt.
Hallo.
Das ist tatsächlich ja, gefühlt irgendwie ein Pulverfass. Ne? Und wenn wir es ernst meinen, dann müssen wir uns so positionieren, dass das nicht Bestandteil der EU-Taxonomie bleibt.
Und man vergisst ja auch, dass die Atomkraft stark subventioniert worden ist, ne? Wenn man heute davon spricht, halt, dass die günstig ist oder so. Das ist es ja gar nicht. Und wenn man die Endlagerkosten mal richtig einrechnen würde, dann ist Atomkraft gar nicht mehr zahlbar.
Das ist ja genau, das ist so der Ansatz, ne? Welche Lenkungsfunktion hat der Staat denn da? Ne?
Ja.
Und dieses Prinzip der True Costs, also der wirklich Einpreisung aller Kosten, auch der Endlagerungskosten, führt genau dazu, was du sagst, dass eigentlich der Konsument sich persönlich schon für was ganz anderes entscheiden müsste, weil das nicht bezahlbar ist.
Ja. Hast du dich gefreut im September, als die Wahl ausgegangen ist? Wie die Wahl ausgegangen ist?
Ich hatte tatsächlich gehofft, dass die Grünen mehr Stimmen noch erreichen. Also es war ja zwischendurch, schienen die Umfragen ja so zu sein, dass es eigentlich gar keinen Weg an der grünen Bundeskanzlerin vorbei gab. Sie das noch gewandelt hat, hat mich ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, dann sind sie noch mehr in der Verantwortung. Aber grundsätzlich finde ich es gut.
Was erwartest du jetzt von der Ampelkoalition in Sachen Klimaschutz?
Konsequentes Handeln.
Es wird schwieriger, ne?
Ja, genau. Also dennoch konsequentes Handeln, ja. Das ist ja im Koalitionsvertrag auch niedergeschrieben. Und ich hoffe, dass sie nicht einknicken. Dass insbesondere die Grünen natürlich ihren Wurzeln und ihren Idealen da treu bleiben.
Ja.
Und auch ihre Wahlversprechen wahrmachen. Ne?
Ist natürlich in so einer Koalition mit der FDP natürlich sehr schwierig. Ne?
Das ist die große Herausforderung, ja.
3000 Schritte. Sie haben Ihr Ziel erreicht.
Ja, Stefan, Mensch. Wir sind durch.
Wir sind durch. Das ging jetzt aber schnell.
Hä? Ja, also schnell eigentlich gar nicht. Wir sind schon 34, 35 Minuten unterwegs.
Ach, okay.
Aha. Ne? Aber es war sehr kurzweilig, finde ich.
Ja, das fand ich auch. Sonst hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell ging.
Aber schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich danke dir recht herzlich.
Sehr gerne, Jörn.
Und wünsche dir noch für deinen weiteren Weg, für den nächsten Ausbau deiner Solarzellen auf dem Dach.
Genau, aber das ist vielleicht nochmal zum Thema Innovation. Ne? Vielleicht kannst du das ja nochmal reinschneiden.
Ja, wir können es auch jetzt noch erzählen.
Auch so eine Innovation, die wir begleiten, ne? dass ein Ingenieurbüro die Solarpfanne entwickelt hat. Das sind Innovationen, die spannend sind. Ne? Dass man gar nicht mehr, wenn man ein Dach saniert, überlegen muss, machen wir Ziegel und eine PV-Anlage drauf, sondern dass einfach eine im Ziegel integrierte PV-Anlage das Dach neu deckt und dann automatische Stromerzeugung mit dabei ist. Da bin ich auch sehr gespannt auf das Produkt.
Und wenn die irgendwann kaputt gehen, muss man dann komplett das neue Dach decken?
Nein, genau, das ist ja das Smarte an der Lösung, dass jede Pfanne für sich autark sozusagen ist. Für die Dachdecker, ich habe es mir erklären lassen, auch sehr einfach zu installieren ist. Und ja, das ist ein tolles Produkt, da freue ich mich auch drauf.